Anlass des Aufstandes vom 17. Juni 1953, für die wir 20 Minuten vereinbart haben. Und ich darf für die CDU-CSU-Fraktion zuerst das Wort erteilen, Michael Hose, der damit die Aussprache eröffnet.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Tagen stehen viele Lehrerinnen und Lehrer, Kollegen von mir, vor einer herausfordernden Aufgabe. Sie müssen jungen Menschen erklären, warum der 17. Juni 1953 bis heute nachhallt. Diese Frage habe ich mir mit meinen Schülerinnen oft gestellt, und ich möchte sie heute an zwei Erkenntnissen teilhaben lassen, die wir dabei gesammelt haben. Erstens, schon 4 Jahre nach ihrer Gründung war die SED-Diktatur sichtbar am Ende. Und das vor allem, weil sich ausgerechnet diejenigen gegen diese Diktatur ausgesprochen haben, für die sie zu existieren vorgab, nämlich die Arbeiter. Und zweitens, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach Weizsäcker geht es darum, aus der Geschichte zu lernen und daraus etwas zu bedenken. Und deswegen bedenken wir die Tragik des 17. Juni. Demonstranten sind gestorben durch die Kugeln der Volkspolizei, durch die Wut der Besatzungsmacht und durch die Urteile eines Unrechtsstaates. Es gab Schauprozesse, es gab Folter, es gab lange Haftstrafen. Leider, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben viele Helden des Aufstandes des 17. Juni das Ende der DDR, der schrecklichen Diktatur, nie erlebt. Denn die DDR überlebte noch fast 4 Jahrzehnte. Wenige Tage nach dem 17. Juni erinnerte Bundespräsident Heuss an die Opfer. In seiner Rede hallt ein Satz besonders nach. Der und jener, den wahllos die Kugel traf, war ein Mensch wie du. Ein Vater, ein Kollege, eine Tochter. Die Toten des 17. Juni haben die Freiheit nicht mehr erlebt. Dass sich ihre Hoffnungen nach Freiheit und Rechtsstaat 36 Jahre später erfüllten, ist für uns heute ein stiller Trost. Doch genau hier liegt für mich die Botschaft dieses Tages. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Freiheit lässt sich vielleicht aufschieben, verhindern lässt sie sich aber nicht. Und in einer Zeit, in der Freiheit von innen wie von außen wieder in Bedrängnis gerät, ist das etwas, was uns Mut machen sollte. Aber es ist auch eine Warnung an die Feinde der Freiheit. In Berlin, in Halle, in Jena, in den kleinsten Orten meiner thüringischen Heimat riefen die Menschen am 17. Juni und in den Tagen danach: Kollegen, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen sein. Dieser Ruf hallt bis heute hier in das Hohe Haus nach. Er ist uns Mahnung und Auftrag. Vielen herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hören wir Ronald Gläser.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir würdigen heute den Mut von Hunderttausenden, aufzustehen für ein besseres, ein geeintes und ein freies Deutschland. Ich möchte an dieser Stelle an Willy Göttling erinnern. Das hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, sie ist jetzt nicht hier, im vergangenen Jahr auch schon mal getan, aber sein Fall ist so spektakulär, und Sie werden gleich verstehen, warum. Willy Göttling kam aus West-Berlin, er ist extra in den Ostteil unserer Stadt gefahren und hat dagegen das SED-Unrecht demonstriert. Und dann wurde er einfach standrechtlich erschossen. Er hat noch nicht mal den Schauprozess bekommen, Herr Hose, sondern es gab keine Verteidigung, es gab keine Verhandlung. Er wurde hingerichtet mit der Begründung von den Sowjets, dass er als Rädelsführer im Auftrag ausländischer Agenten unterwegs gewesen sei. Das macht den Fall so interessant. Wir haben das heute hier schon wieder in der Aktuellen Stunde gehört. Wir hören es immer wieder von Ihnen. Ihr seid doch alles Agenten des Kreml oder wahlweise auch. Sie vollbringen ja diese intellektuelle Großtat, uns auch noch als Agenten von Trump und des Kreml zu bezeichnen. Und das zeigt halt, dass es damals schon in der deutschen Geschichte war, dass es eine rote Linie, dass Leute, die sich regierungskritisch äußern, diffamiert werden als ausländische Agenten. Und Sie wissen, dass das nicht stimmt, meine Damen und Herren. Im Fall von Willy Göttling hat es Jahrzehnte gedauert, bis der Mann rehabilitiert worden ist. Und es ist gut, dass wir jetzt an Menschen wie ihn erinnern. Allerdings, was wir hier machen und auch wie wir es machen, ist bedauerlicherweise eine reine Pflichtübung. Es ist der Versuch der Mehrheit dieses Hauses, die Erinnerung an den 17. Juni möglichst weit wegzudrücken. Das ist Ihnen unangenehm. Der 17. Juni 1953 ist Ihnen unangenehm, weil es ein Aufstand gegen linke Politik gewesen ist. Gegen die SED, die heute in Form der Linkspartei immer noch hier sitzt. Und weil es ein Aufstand war, gegen den Sozialismus, den sich so viele von Ihnen, die hier aus Steuermitteln finanziert werden, immer noch zurückwünschen. Dabei wäre das doch eigentlich ein Anlass für uns, wirklich stolz und mit Aufwand und mit Stolz auf die mutigen Menschen zurückzublicken, die damals gegen ein deutsches Unrechtsregime aufgestanden sind. Aber in Wahrheit wird dieser bedeutende Moment der deutschen Geschichte nicht hell ausgeleuchtet, sondern er wird so gut wie möglich versteckt. Der 17. Juni 1953 ist uns heute gerade noch eine Debatte von 20 Minuten wert. Husch, husch, schnell vorm Anpfiff muss das Thema noch abgeräumt werden. Kein Bundespräsident, der sich dazu äußert, kein Bundeskanzler, der etwas dazu sagt. Die erste Reihe unseres Staates hat den 17. Juni zu einem Pflichtprogramm degradiert. In Potsdam ist im vergangenen Jahr die zentrale Gedenkveranstaltung mit einem Grußwort des Bürgermeisters eröffnet worden, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Also mit anderen Worten, kein Kanzler, kein Ministerpräsident, kein Oberbürgermeister, der Stellvertreter vom Stellvertreter vom Stellvertreter. Hauptsache, es war jemand da und hat irgendwo einen Kranz abgelegt. Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat zum 70. Jahrestag 2023 die Ausstellung 17. Juni kompakt aufgelegt. Sie besteht aus mehreren Tafeln, die für die Kultur- und Bildungsarbeit gedacht sind. Das ist ein wertvoller Beitrag zur Erinnerung an den Volksaufstand. Das ist verdienstvoll, aber das zeigt halt auch, dass wir die ganze Erinnerung an dieses wichtige Datum ausgelagert haben an Institutionen, die sich sowieso schon mit nichts anderem beschäftigen, an Opferverbände, an Gedenkorte, an Museen. Und die erste Reihe unserer Politik, die gehört nicht dazu. Die Wahrheit ist, der 17. Juni erstört. Er stört die Erzählung davon, dass die Freiheit und der freiheitliche Rechtsstaat in Deutschland immer nur von rechts unter Druck geraten. Der 17. Juni stört, weil er vorführt, dass es in Deutschland einen linken Totalitarismus gegeben hat, mit Mauer, Stacheldraht und Zensur und mit Panzern gegen das eigene Volk. Wer diesen Tag klein hält, der hält nicht nur irgendeine Erinnerung klein, er hält den Mut und die Entschlossenheit von Millionen Mitteldeutschen klein. Der 17. Juni braucht mehr als nur drittklassige Staatsvertreter, die irgendwo gelangweilt Kreuze abwerfen. Er braucht als in die erste Reihe des Staates, er braucht sichtbare nationale Erinnerung, er braucht den Unterricht, über den Herr Hose gerade berichtet hat, er braucht Ausstellungen, Debatten, Gedenkfeiern, nicht nur wohlfeile Politfolklore. Die Menschen des 17. Juni haben es verdient, dass wir uns ernsthaft an sie erinnern und demütig vor ihrer Leistung verneigen und dass wir den sozialistischen Terror, gegen den Sie so mutig aufgestanden sind, nie wieder zulassen. Danke schön.
Für die SPD-Fraktion hören wir Dr. Franziska Kersten.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gehört zu den zentralen Ereignissen der deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte. Er war der erste große Versuch, Hunderttausender Menschen gegen die kommunistische Diktatur zu demonstrieren. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Tages auch heute parlamentarisch gedenken. Die Menschen gingen am 17. Juni nicht allein gegen schlechte Arbeitsbedingungen oder wirtschaftliche Belastung auf die Straße. Aus anfänglichen Protesten wurden gegen Normerhöhungen entwickelten sich binnen weniger Stunden trotz des Wissens um die Risiken eine breite politische Bewegung, die politische Freiheit, freie Wahlen und die deutsche Einheit forderte. Auch oder gerade deshalb wurde dieser Aufstand von sowjetischen Panzern niedergeschlagen. Und wir erinnern uns an diesen 17. Juni bis heute daran, dass Deutsche die demokratischen Rechte und Freiheit eben keine Selbstverständlichkeit sind, sondern immer wieder verteidigt werden müssen. Uns hier im Bundestag kommt damals eine besondere Bedeutung zu, die Erinnerung an diesen Volksaufstand wachzuhalten und gleichzeitig den Zusammenhang mit unserer Demokratie zu verdeutlichen. Mir sind dabei drei Punkte wirklich wichtig. Der 17. Juni war mehr als nur ein Arbeiteraufstand. Er fand in der ganzen Breite der Bevölkerung statt und zeigt deswegen eindrucksvoll, dass sich die DDR-Bürgerinnen und Bürger eben nicht mit der SED Regierung arrangiert hatten. Zweitens, lokale Gedenkstätten, Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Das ist alles unglaublich wichtig, um unsere demokratische Erinnerungskultur zu stärken. Solche Einrichtungen und Projekte brauchen deswegen verlässliche Förderung. Der Bund fördert ja beispielsweise Gedenkstätten wie den Jugendwerkhof in Torgau, die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn oder hier direkt in Berlin die Gedenkstätte Berliner Mauer. Drittens. Mit unserer Erinnerungsarbeit müssen wir vor allem junge Menschen erreichen. Der Volksaufstand muss deshalb einen festen Platz in schulischer, außerschulischer und universitärer Bildung erhalten. Was unternehmen wir als Bundesregierung, um diese vier Punkte umzusetzen? Das Bundesförderprogramm Jugend erinnert mit seiner Förderrichtlinie SED Unrecht wurde vom Deutschen Bundestag initiiert und wird von der Bundesstiftung Aufarbeitung im Auftrag des Kulturstaatsministers umgesetzt. Das Programm zeigt beispielhaft, wie sich junge Menschen eigenständig mit der Geschichte auseinandersetzen können. Es sollte deshalb dauerhaft fortgeführt und abgesichert werden. Bis 2028 wollen wir das Denkmal zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur ebenfalls hier in Berlin errichten. In Leipzig wurde bereits der Grundstein für das Freiheits- und Einheitsdenkmal gelegt, das der Bund mit rund 2,5 Millionen Euro fördert. Besonders wichtig ist mir aber der langfristige Erhalt der Stasi-Unterlagen. Ich habe vor ein paar Monaten selbst einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Viele Kinder und Enkelkinder bereits verstorbener Bürgerinnen und Bürger der DDR nutzten in den letzten Jahren ebenfalls verstärkt diese Möglichkeit, um mehr über ihre Familie zu erfahren. Darum werden wir neben den 5 regionalen Archivstandorten die 8 weiteren Außenstellen der Stasi-Unterlagen für Antragstellung und Akteneinsicht unbedingt erhalten. Ich sage aber auch, beim Ausbau der 5 regionalen Standorte muss es jetzt endlich weitergehen. Wir müssen da anfangen, wo wir über Grundstücke verfügen und dürfen uns nicht mit Masterplänen aufhalten. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Ich bin selbst 1989 in Leipzig auf die Straße gegangen und habe erlebt, welche Macht eine Menschenmenge haben kann. Genauso hat der 17. Juni 1953 gezeigt, dass Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich organisieren und gemeinsam kämpfen, unglaubliche Kraft haben. Anders als damals in der DDR haben wir heute das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das müssen wir wertschätzen, unbedingt erhalten. Es ist unsere Demokratie, für die gerade die Menschen in Ostdeutschland gekämpft haben.
Wir hören für Bündnis 90 die Grünen Katrin Göring-Eckardt.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Hunderttausende gingen 1953 auf die Straße, um zu protestieren. Tausende wurden inhaftiert, 55 Menschen kostete es das Leben, kostete die Gewalt der zu Hilfe gerufenen Sowjetunion das Leben. Es rollten Panzer, den Freiheitswillen konnten sie auf Dauer nicht unterdrücken. Nicht in Dessau, nicht in Gera, nicht in Karl-Marx-Stadt oder Berlin. Eines aber zeigte sich. Die sozialistischen Regierungen in diesen Jahren, in den 50er Jahren, hatten Angst. Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung. In der DDR, in Polen, in Rumänien, in der CSSR. Sie hatten Angst vor Menschen, die ihre Meinung sagen wollten, vor Menschen, die ihr Land gestalten wollten. Und es gab immer wieder Opfer. Tausende politische Gefangene, Hunderttausende politische Gefangene. Es gab Menschen, die zu Tode gekommen sind an der Mauer. Es gab Gefangene in Jugendwerkhöfen. Es gab die Selbstverbrennungen von Brüsewitz, Greifendorf und Günther. Ich war zu dem Zeitpunkt der Proteste des 17. Juni noch nicht geboren, aber bin in dem System, das danach entstanden, aufgewachsen. Meine Mutter durfte kein Abitur machen, weil sie sich in der Kirche engagierte. Ich habe gelernt, dass manche Dinge, eigentlich ziemlich viele, nur zu Hause gesagt werden durften und dass sogar meine Büttenreden zensiert wurden. Und doch hat sich die Freiheit nie einsperren, nie überrollen, nie töten lassen. Und an die Kollegin von der AfD. Es verbietet sich, ein demokratisches, freies Land mit den Unrechtsstaaten im Ostblock zu verbinden und zu vergleichen. Es verbietet sich, zu meinen, dass man seine Meinung nicht sagen dürfe, nur weil man den Widerspruch der Demokratinnen und Demokraten nicht aushält. Meine Damen und Herren von der AfD, lassen Sie das und leben Sie damit, dass wir Ihnen widersprechen im Sinne von Freiheit und Demokratie. Meine Damen und Herren, ich will nicht in Klagen verfallen über die Nachteile, die Menschen im Osten des Landes heute auszubaden haben. Weniger Vermögen, weniger Erbschaften, sehr viel weniger Stipendien sogar. Es geht mir um die Zukunft. Alles, was vor uns liegt, lässt sich nur gemeinsam lösen. Mit den mutigsten und den klugen Ideen und Erfahrungen. Der 17. Juni und die friedlich gebliebenen Revolutionen von 1989 sind mehr als Geschichtsdaten. Freiheit, gleiche Rechte, darum ging es, darum geht es und um den Mut und Veränderung. Der 17. Juni, den könnten wir als Startpunkt begreifen, all dessen, was uns heute ausmacht. Ein freies Land, ein ja, starkes Europa. Und überall dort, wo heute Nationalismus, Spaltung, Autokratismus Raum greifen dürfen und müssen wir uns an diese Freiheitsbewegung erinnern. Meine Damen und Herren, ja. Wir würden heute alle gemeinsam hier nicht stehen, wenn es nicht mutige Menschen gegeben hätte, die damals gesagt haben, gehen für diese Freiheit auf die Straße, denn dann wären wir nicht in Berlin. Oder, wie es Václav Havel gesagt hat, Hoffnung ist nicht die Gewissheit, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. In diesem Sinne, vielen Dank.
Vielen Dank. Für die nächste Rede erteile ich das Wort Pascal Meiser von der Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, angesichts der Millionen Opfer der NS-Vernichtungspolitik und der Rolle des Großkapitals beim Aufstieg des deutschen Faschismus wirkt auch heute noch das Streben nach dem Aufbau einer neuen, einer nicht-kapitalistischen Ordnung auf deutschem Boden nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nur legitim, sondern fast schon zwangsläufig. Dies war im Übrigen damals eine Überzeugung, die bis weit in christlich-soziale Kreise geteilt wurde. Ich erinnere nur an das Ahner Programm der CDU aus dem Jahre 1947, in dem es heißt, ich zitiere, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund auf erfolgen. Doch während in Westdeutschland diese Lehren schnell in den Hintergrund traten, viele alte Nazis und Profiteure des NS-Systems rehabilitiert wurden, zeigte sich in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR schnell, hören Sie genau zu, eine demokratisch-sozialistische Entwicklung ist mit dem Stalinismus sowjetischer Prägung unvereinbar. Und es war der Aufstand vom 17. Juni 1953, der dann das wohl den klarsten Beleg dafür lieferte, dass der selbsternannte Arbeiter- und Bauernstaat vieles war, nur eben kein Arbeiterstaat. Denn es waren Bauarbeiter und Beschäftigte aus Großbetrieben, die an der Spitze des Aufstandes standen. Es waren massive Angriffe auf ihre Rechte als Arbeiter, die es Fass schließlich zum Überlaufen brachten. Und es ist und bleibt eine schreckliche Tragödie, dass dieser Aufstand mit Waffengewalt brutal niedergeschlagen wurde. Heinz Brandt, Auschwitz-Überlebender und zunächst selbst SED-Funktionär, später im Westen nach seiner Flucht Gewerkschaftssekretär für die IG Metall, schrieb dazu, ich zitiere, ein Regime, das sich Arbeiter- und Bauernstaat nennt und sowjetische Panzer gegen demonstrierende Arbeiter einsetzt, verliert jede Legitimation. An diesem Tag begrub die Bürokratie die Ideale, für die wir in den NS-Konzentrationslagern gelitten haben. Dem, meine Damen und Herren, ist in der Kürze der Zeit nur wenig hinzuzufügen. Und so wie wir für unser heutiges demokratisches System wissen, dass seine Legitimation damit steht und fällt, ob es ihm gelingt, die sozialen Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen, so gilt umgekehrt auch weiter. Jeder erneute Versuch, die kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden, muss Vielen demokratisch Dank. Sein oder er wird nicht sein. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner, Sepp Müller, hat seine Rede zu Protokoll gegeben. So kommen wir zum Ende der Aussprache. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 20, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD.